ARD. Meilensteine. Alben, die Geschichte machen.
Das war der Höhepunkt der Karriere von Talk Talk.
Jede Silbe wird da ja mit Schmerz, mit richtigem Schmerz rausgepresst.
Color of Spring ist so ein Album, das musst du dir als Hörer erarbeiten. Ne?
Das hebt, finde ich, Talk Talk auf ein völlig neues Niveau im Gegensatz zu den Platten vorher.
Ich wünschte nur, er würde sich mal die Nase putzen.
Also das finde ich, ich finde es wirklich eine Frechheit. Also echt jetzt. Es ist immer das gleiche alte Lied. Ich glaube dir nicht.
Ich bin Frank König, hallo. Es gab Fragen zu unserer letzten Folge, in der wir ja einen kleinen Einblick in unsere Planung für dieses Jahr gegeben haben. Matthias fragt auf Spotify, ob er sich verhört hat und wir keine Folge zu The Smiths und The Queen is Dead zum 40. Jubiläum planen. Matthias, keine Angst. Wir haben ja nicht alles verraten. The Queen is Dead steht für Mitte Juni im Plan. Wenn alles nach diesem Plan läuft, besprechen wir das Album dann auch. Jetzt also die bereits angekündigte Folge zu The Color of Spring von Talk Talk. Viele von euch haben das Album vorgeschlagen, zum Beispiel Lars Blome aus Hannover, Thomas aus Bremen, Markus Hartmann aus Illingen und Robert Breusch aus Niederaula. Er schreibt an meilensteine@swr.de. By the way, eure Sendung ist super und ich werde euch weiter hören, auch wenn es Talk Talk nicht zu den Meilensteinen schafft. Natürlich, Robert, es war nur eine Frage der Zeit. Und Christian Fenselau hat dann auch darauf hingewiesen, dass Color of Spring am 17. Februar 2026 40 Jahre alt geworden ist. Und er schreibt weiter, Color of Spring ist Talk Talks erfolgreichstes Album, obwohl sich die beiden wohl größten und bekanntesten Hits darauf gar nicht befinden. Natürlich sind auf Color of Spring mit Life's What You Make It, Living in Another World und Give It Up auch erfolgreiche Titel zu hören, aber ich glaube, der Erfolg liegt am Gesamtwerk des Albums, das darüber hinaus weitere Highlights zu bieten hat, allen voran I Don't Believe in You. Und hier schlägt deutlich stärker die künstlerische Seite der Band oder besser die von Mark Hollis durch. Denn es ist durchaus eine Kunst, wirklich gute, anspruchsvolle Musik zu machen, die auch noch erfolgreich ist. Für mich ist Talk Talk die mit am stärksten unterschätzte 80er-Jahre-Band überhaupt, die wahrscheinlich mehr Künstler beeinflusst hat, als dass man es auf den ersten Blick vermutet. Das Album erfuhr aufgrund seiner künstlerischen Qualität auch Lob von kritischen Fachmedien und schafft genau den Spagat zwischen Kunst und Kommerz. Das schafft das Folgewerk Spirit of Eden nicht mehr. Spirit of Eden ist dann eher dem Rock zuzurechnen. Damit ging Talk Talk genau den umgekehrten Weg zu etwa Genesis, die mit Rock begannen und mit Pop endeten. Wow, Robert und Christian, ich danke euch. Ich brauche ja gar kein Intro mehr selbst
Stelle
zu schreiben.
Schließen wir den Podcast. Danke für die absolut fantastische Analyse.
Ja, wollte genau ich auch alles gerade sagen, aber jetzt bin ich fertig.
Vielen Dank. Wahnsinn.
Ja, und so klingt Color of Spring. Hier ist das eben schon angesprochene Life's What You Make It. Ihr habt die beiden gerade schon gehört. Aus der SWR1 Musikredaktion begrüße ich zwei echte Nerds. 80er-Nerd Nils Berkefeld und Musik-Nerd Stefan Farich. Hallo,
Nerd?
Ihr zwei.
Hallo. Nerd? Ja, Nerd, lass ich gelten.
Sehr gut. Gehen wir mal zurück ins Jahr 1986. Im Januar explodiert das Space Shuttle Challenger kurz nach dem Start. Die Besatzung kommt ums Leben. Und dann war im April ja noch eine Katastrophe mit ungleich größerem Ausmaß. Wer der damals schon bewusst lebenden Menschen erinnert sich nicht? Der Super-GAU von Tschernobyl, der erste dieser Art in der Geschichte der Nutzung der Atomkraft. Bis heute und auch in Jahrtausenden wird die Menschheit an diesen Folgen zu tragen haben. Auf Island, genauer in Reykjavik, treffen sich US-Präsident Ronald Reagan und der sowjetische Generalsekretär Michail Gorbatschow und sie suchen Wege aus der Konfrontation des Kalten Krieges. Top Gun, Platoon, Stand By Me und Aliens sind die Kinohits 86. In Mexiko wird Argentinien Fußball-Weltmeister. Das Endspiel gegen die Bundesrepublik endet knapper als gedacht mit 3:2. Dass die Argentinier überhaupt im Finale standen, hat was mit der berühmten Hand Gottes zu tun. Aber das ist eine andere Geschichte. Die Nummer 1 der bundesdeutschen Single-Jahrescharts war natürlich diese Nummer hier. Pop Part 1, Falco war das natürlich. 1986 erscheinen viele Meilensteine. So von Peter Gabriel, The Queen is Dead von The Smiths hatten wir es ja gerade von und zum Beispiel auch Graceland von Paul Simon. Der nächste 86er Meilenstein hier ist Black Celebration von Depeche Mode. Aber zurück zu The Color of Spring. Stefan, erzähl uns die Vorgeschichte zum Album.
Haben wir das Depeche Mode Album eigentlich schon gemacht in Meilenstein? Das klingt toll.
Ja, das machen wir doch.
Ach, hast du
eigentlich
gehört?
Ich hab's doch gerade.
Hast du nicht gehört? Oh, ja, ich trottel.
Hört mir hier vielleicht irgendjemand zu?
Ich war so begeistert, war mittendrin im Song. Nein, ich fange mal ein bisschen, ich fange mal bei Talk Talk etwas früher an. Ja. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil sehr kurze Zeit mit einer sehr großen Entwicklung Talk Talk darstellt. Und man muss sagen, dass Mark Hollis, der Sänger von Talk Talk und Mastermind, sage ich jetzt mal, also eins der Masterminds, in der Geschichte kommt noch ein zweites dazu, erwähne ich gleich, eigentlich mehr so aus der Punk, Post-Punk, sage ich mal, Garage-Rock-Szene stammt. Er ist geboren in Tottenham, Nord-London, und da wurde er zunächst mal von seinem älteren Bruder stark beeinflusst. Der war wohl ein leidenschaftlicher und großer Schallplattensammler und spielte diese Platten ihm vor. Das heißt, er hatte immer wieder verschiedene Einflüsse. Das ging Free Jazz, Prog Rock, Garage Bands, alles bekam er da zu hören. Und daraufhin wuchs die Musikbegeisterung bei Mark Hollis und der nächste Schritt war logisch. Er hat eine eigene Band gegründet, 1977. Das war die Band Reaction. Am Ende stehen allerdings gerade mal zwei Songs, nämlich Talk, 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 Talk und I Can't Resist. 1979 löst sich die Band schon wieder auf. Damit ihr mal einen Eindruck bekommt, wie Mark Hollis da geklungen hat, hören wir mal rein, die Reaction Talk, 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 Talk.
Schön.
Ja, schon der Punk auch.
Ne? Ja, ja, eben.
Es ist noch weit weg und Kritiker wie Guy Garvey vom bekannten Mojo Magazine, die schrieben ihm zu der Zeit eigentlich keinerlei musikalisches Talent zu, um dann aber auch im gleichen Atemzug mit Blick auf das spätere Werk zu ergänzen. Von diesem bloßen Drang hier, nur Musik zu machen, bis hin zum Schreiben einige der zeitlosesten, komplexesten und originellsten Musikstücke aller Zeiten, ist das genauso beeindruckend wie die Mondlandung. Ich finde, das ist ein Riesenkompliment. Aber ich meine, diese Nummer Talk, 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 Talk haben sie dann auf ihrem ersten Talk, Talk-Album auch nochmal drauf gehabt, in der normalen Synthesizer-Version. Aber Marc.
Aber kurz unterbreche, aber es gibt ja kaum einen größeren Kontrast als Punk und Synthrock, sollte man eigentlich
denken.
Ja, aber
die Entwicklung ist auch das, was wir, glaube ich, heute hören werden: diese Entwicklung von Mark Hollis und von der Band, wie die sich entwickelt haben, oder er sich entwickelt hat, von das, was wir eben gehört haben, die Reaction, bis hin zu dem Album, das wir heute besprechen. Und dann natürlich immer mit dem Ausblick auf das nächste Album, Spirit of Eden, was wir eben ja schon mal hatten. Das ist unglaublich, was da für eine Entwicklung stattfindet bei ihm. Und das liegt einfach daran, weil er, wie heißt so schön, hat Lunte gerochen, als er bei The Reaction war. Und dann macht er weiter. Er schreibt Songs, 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 gründet eine neue Band. Da sind der Keyboarder Simon Brenner, der Schlagzeuger Lee Harris und Bassist Paul Webb schon dabei. Und sie nehmen Demos auf und schicken die an Plattenfirmen, unter anderem an die EMI, Electrola. Und die Songs kann man nur ahnen, ich habe die Demos nicht gefunden. Die müssen so überzeugend gewesen sein, dass Keith Aspton, der war Manager bei EMI, der hat seinen Job hingeschmissen und ist Manager geworden von der Band. Hat gesagt, das ist so bedeutend, ich will Manager von der Band werden. Und EMI nimmt die Jungs dann auch unter dem Namen Talk Talk dann schlussendlich unter Vertrag. Ursprünglich war, und das ist, glaube ich, ganz wichtig auch in der Bewertung der Platte heute, die Band auch von Anfang an eigentlich nur als Trio Klavier, Bass, Schlagzeug geplant, mit Hollis als Sänger. Also ja, quasi die Besetzung, wie wir sie im Kern jetzt auf The Color of Spring finden. Aber die Plattenfirma wollte zu der Zeit, wir hatten das schon öfters hier in den Meilenstein, dass Plattenfirmen Bands haben wollten, die wie Duran Duran waren. Ich weiß auch nicht wieso. Das war wohl das große Vorbild in der Zeit, auch vom Erfolg her. Und also gab es dann folglich auf den ersten beiden Alben erstmal viel Synthesizer zu hören. Es war schon wavig, es war in Richtung New Romantics angelegt. Das Debütalbum The Party Is Over eher mäßig erfolgreich, muss man sagen. EMI will die Band dann weiter in Richtung New Romantics drücken, auch vom Image her, das kennen wir noch. Am Anfang hatten sie weiße Hemden, weiße Hosen, schwarze Schlipse. Das war so ein Image.
Das Gegenteil von Punk.
Ich sag doch, die Entwicklung so rasant, weil sie relativ dann natürlich auch, hat Mark Hollis auch klar gemacht, ich will da nicht mitmachen.
Also vom Punk zum Popper in wenigen
Monaten. Ja, und dann wieder aber zur Punk-Attitude und zu sagen, ich mache da nicht mit. Ja. Was tief in ihm. Und dann tauchte er auch diese Klamotten, den Jeans, Feldjacken, Wollmütze, kennen wir natürlich, die Such a Shame, die Wollmütze auf dem Kopf, wo er ein bisschen aussieht, finde ich, wie ein Matrose. Das war der Look, den er wollte. Und sie nahmen einen neuen Produzenten dazu, der auch gleichzeitig, ich sag mal, bei den Beatles, sagt man, der fünfte Beatle, hier ist es der vierte Talker.
Jetzt hast du das Wort in mich. Ich wollte schon gerade sagen, bei Beatles gehörst du ja auch sehr schnell von den Rockern zu den Schlipsträgern.
Habe ich gar keine Berührungsängste. Tim Friese Green, der wird auch gleichzeitig Keyboarder der Band, allerdings nur so im Hintergrund, also er spielt auch live keine Keyboards mit. Aber was ganz wichtig ist, er schreibt Songs. Also er hat einen unheimlich wichtigen Input, was Songwriting mit Hollis angeht. It's My Life auf dem nächsten Album, der lässt dann schon so einen neuen Talk-Talk-Songwriting-Stil erkennen, wo beide zusammenarbeiten. Das Album geht Top 10 in England. Ja, da muss man sagen, nur eine, so gerade Platz 35. Das war für eine Band aus London dann eher enttäuschend, aber hat den Erfolg dann hinten raus nicht behindert. Und dann zeigt
war auch, das jetzt im Moment Top 10, aber Platz 35?
Da war nur in England geht es in die 35. Also, in anderen Ländern war es Top 10. Okay. Nur in England hat es irgendwie den Sprung nicht geschafft. Und jetzt beim zweiten Album zeigt Hollis dann auch mal, also auf It's My Life, zeigt er auch mal schon so seine Verweigerungshaltung, also gegenüber der Plattenfirma. Das ist so ein Charakterzug, der sich dann auch durchzieht, der dann auch zu dem Album The Color of Spring führt und dann auch zu den späteren Alben. Und deshalb trifft er, weil das zweite Album ein sehr beachtlicher Erfolg war und er auch das Geld hatte und die Zeit hatte, einfach die wichtige Entscheidung für sein drittes Album, für das dritte Album. So, also wir sind vom Punk zum dritten Album und sagt, okay, Synthesizer sollen erstmal raus. Ich will Songs, die so einen natürlichen Klang traditioneller Instrumente transportieren, so wie wir es uns von Anfang an gedacht haben. Klavier, Gitarre, Schlagzeug, ergänzt durch viele, viele, viele Gastmusiker. Das werden wir genauer betrachten im Laufe dieses Podcasts. Und später wird dann Hollis über die ersten beiden Alben sagen, was die ersten beiden Alben und Live-Auftritte angeht, sind Synthesizer schlicht eine wirtschaftliche Maßnahme gewesen. Darüber hinaus hasse ich Synthesizer absolut. Wenn sie es nicht gäbe, wäre ich überglücklich.
Ist natürlich so ein bisschen zweischneidig, weil er hatte das Geld durch die ersten beiden, also vor allem durch das zweite Album und konnte sich dann leisten, sozusagen das zu verwirklichen, was er eigentlich wirklich machen wollte.
Es ist aber ich bin voll bei dir, Nils. Das ist einfach, ich finde es ein schönes Zitat. Ja. Ich glaube, das ist einfach wir kommen nachher zum wichtigen Punkt, wenn wir berühmte Vorbilder sehen. Ja. Und er hat so den Hang, so dieses Name-Dropping oder so Dinge einfach mal in die Welt zu setzen, um auch ein bestimmtes Image zu transportieren, um sich zu positionieren. Ja. Und hier wollte er einfach klar machen, ich will mit Synthesizer waren die Grundlage seines Erfolges gewesen. Es war auch unumgänglich in den 80ern. Ohne Synthesizer hattest du keinen Erfolg Mitte der 80er. Aber er wollte klar sagen, hier habe ich nichts mit zu tun. Ja. Das Schäufelchen werfe ich erstmal aus meiner Sandkiste raus, bin ich nicht mehr dabei. Und um jetzt seinen neuen Sound, den vorschrieb, um den umzusetzen, ich erwähnte es schon, holte er so eine Reihe Gastmusiker ins Studio mit dabei waren. Steve Winwood an der Orgel, dann Robbie McIntosh.
Oh ja.
Pretenders.
Bobby Carter-Band, der Nachfolger
von The Kid, der ja damals unglücklich an Drogen gestorben war. Der zweite Gitarrist bei den Pretenders. Auch bei Paul McCartney Band auch gespielt, Robbie McIntosh. Und Bassist Danny Thompson. Und wunderbar, ich freue mich schon drauf, an der Mundharmonika Mark Feltham, der auf diesem Album einen unglaublichen Job leistet, wie ich finde. Und 4 Monate wurden die Songs geschrieben fürs neue Album. Dann ging es 12 Stunden, 6 Tage die Woche an die Aufnahmen. Das Ganze hat sich über ein paar Monate gezogen. Die Jungs haben sich Zeit genommen. Nebenher, das wird noch bedeutend heute, hört Hollis Bela Bartoks Streichquartette und Jazz. Also das ist verbürgt, er hat es gehört. Und ja, die Dinge haben nach eigener Aussage den Sound des Albums mitgeprägt. Wir werden es hören.
Nils, warum ist The Color of Spring für dich ein Meilenstein?
Also ich muss sagen, bei mir persönlich war dieses Album eher so Liebe auf den zweiten Blick. Also als das Album rauskam, da war ich 15 und mein Hauptinteresse waren damals natürlich schon eher gut gemachte Hits im 80er-Sound. Und da hatten Talk Talk ja 2 Jahre vorher mit Such a Shame und It's My Life Erwartungen geweckt, die mit diesem Album so auf den ersten Blick nicht so ganz erfüllt wurden. Das war schon ein sehr sperriges Album, muss man ja so aus der
Haben sie dich bekommen? Haben sie dich bekommen? Wie viele andere auch.
Aber, und das ist für mich ja ein wichtiges Kriterium für einen echten Meilenstein, Color of Spring ist so ein Album, das musst du dir als Hörer erarbeiten. Bei jedem Hören kommt da so ein bisschen mehr zum Vorschein. Du liegst quasi so Schicht für Schicht frei und entdeckst immer wieder neue Perlen und da kommt dann immer wieder so ein neues Aha-Erlebnis. Also bei jedem Hören kommt
ein irgendwas. Ein Aha-Erlebnis bei Talk Talk.
Ja, ja, und dann kommt noch dieser Aspekt der Band-Historie mit dazu, dass das Album ja zum Meilenstein macht. Das können wir jetzt aus heutiger Sicht beurteilen. Color of Spring war ein Transformationsprozess. 1986 war das vielleicht noch nicht so klar erkennbar. Aber die Band hat sich ja von einer Synthie-Pop-New-Wave-Band, wie wir gerade gehört haben, in der ersten Hälfte der 80er, wo es noch eine gewisse Leichtigkeit ja auch gab, hin zu einer ich sag mal, intellektuell anspruchsvollen Jazz-Rock-Band Ende der 80er entwickelt. Ja, wenn man sich das 88er-Album Spirit of Eden anguckt, dann ist da überhaupt nichts Mainstreamiges mehr. Da ist alleine schon der erste Song auf dem Album, hat schon 4 Minuten Intro. Ja, und genau mitten in dieser Entwicklung, da muss man dieses Album Color of Spring sehen. Und ich glaube, da ist dem Sänger Mark Hollis genau dieser Spagat noch gelungen, größtmöglichen eigenen Qualitätsanspruch an seine Kompositionen anzulegen, also ein ehrgeiziges Projekt, und trotzdem gleichzeitig noch was zu schaffen, was nicht nur so ein kleines Randpublikum anspricht, sondern eben...
Sondern was der Nils auch mag.
Ja, mit Ecken und Kanten, aber trotzdem kommerziell erfolgreich. Absolut. Und ich würde sagen, es war der Höhepunkt der Karriere von Talk Talk. Und deswegen ist es ganz klar ein Meilenstein.
Die Meilensteine sind eine Produktion von SWR 1.
Den Meilensteine-Podcast gibt es in der ARD Audiothek und wer uns abonniert, verpasst keine Folge. Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis, die Meilensteine sind beim SWR Podcast Festival dabei. Am 11. April treten wir in der Alten Feuerwache auf. Es geht um Purple Rain von Prince. Stefan ist dabei, Katharina, Pat und ich. Den Link zur Veranstaltung und zu den Tickets, den findet ihr in den Shownotes. Steigen wir ein ins Album und auch hier ein episches Intro. Der Opener, Happiness is Easy. Aber du hast recht, jeder denkt, das ist ein Drumcomputer, ne? Ja. Aber nein.
Was, glaube ich, sehr bewusst gemacht worden ist, um einfach dieses alte Feeling noch beizubehalten.
Ja.
Finde ich auch geil, aber wie stark das Hi-Hat nach rechts im Kopf fliegt. Es kann auch sein, dass sie es getrennt aufgenommen haben. Also erst die Hi-Hat-Figur und dann den Rest. Ja. Und dann hast du immer wieder diese Percussion-Sachen dazwischen.
Ja.
Dann geht's los.
Schöne Gitarre da, ne?
Zu Flamenco-mäßig, ja. Sehr schön gespielt.
Wow, 1986 hat man sich noch Zeit für ein Intro gelassen. Ein einsamer Drum-Groove wird so langsam zu einem kompletten Popsong. Jetzt habe ich zum Schluss, waren dann sogar noch Streicher mit dabei. Also es erhebt sich so ganz langsam dieses ganze Album. Nils, was hast du empfunden, als du das zum ersten Mal aufgelegt hast? Du hast schon angedeutet bei deiner Beschreibung des Meilensteins vorhin. Das
war ja, so. Also es waren gemischte Gefühle. Also ich bin ja mit hohen Erwartungen rangegangen an dieses Album. Ja. Ne? Und dann kommt da so eine 6-Minuten-Nummer, die jetzt erstmal nicht so ein typischer Album-Opener-Song ist.
Ne? Nee, man wird aber reingezogen irgendwie.
Ja, es ist aber keine klare Melodielinie, die sich sofort einprägt. Auch kein Knalleffekt irgendwie, mit dem der Song startet. Der Song schleicht sich ja so rein, baut sich dann immer mehr auf. So ein bisschen versöhnt war ich dann erstmal, als die markante Stimme von Mark Hollis dann wieder zu hören war und die genauso rüberkam, wie ich das ja schon beim Album davor gemocht habe. Dieses Einzigartige in dieser Stimme. Da war ich dann auch schon wieder im Talk-Talk-Modus. Aber ich bin ganz ehrlich, mein Lieblingslied ist es nicht geworden auf diesem Album. Ich finde auch das mit dem Kinderchor, den hören wir wahrscheinlich gleich auch nochmal, ist eine interessante Idee in diesem Song, aber das klingt auch teilweise so ein bisschen schief. Also wäre ich der Boss der Plattenfirma gewesen, hätte ich gesagt, ein schöner Song, aber wir müssen nochmal einen anderen Song als Opener finden.
Ich glaube, genau das hat auch der Boss von EMI gesagt, als er es zum ersten Mal gehört hat.
Ich weiß nicht, ich fand es auf der einen Seite mutig, aber auf der anderen Seite, als ich es gehört habe, habe ich gedacht, wow, also die wollen, dass man so ganz langsam in diesen Sog dieser Platte reinkommt.
Ja, also ich finde, eine Sache hat Nils mal erwähnt, nämlich die, dass er diese Stimme von Mark Hollis so unheimlich schön findet. Mhm. Das ist ja, sieht nicht jeder so, muss man sagen.
Ja,
das ist
klar.
Seine Stimme hat schon stark polarisiert. Ich finde sie von der Intonation von allem wirklich sehr, sehr, sehr schön.
Das ist so, ja.
Es gibt, ich zitiere mal, das Zitat habe ich mir aufgeschrieben. Also ich finde ehrlich gesagt, dass du immer den Eindruck hast, dass jede Silbe wird da ja mit Schmerz, mit richtigem Schmerz rausgepresst. Mich erinnert das so, wenn dir jedes Mal den Zeh irgendwo stößt und dann singst du danach. Aber es gibt noch andere böse Zitate darüber. Zum Beispiel der New Musical Express meint, Mark Hollis singt wie ein Mann, der mit dem Mund voller Klebstoff gähnt.
Wenn es polarisiert und du die Stimme überhaupt nicht magst, dann magst du auch die Musik von Talk Talk nicht, weil dann hörst du dir die Platte nicht an, weil diese Stimme ist ja so markant und so präsent, dann schaltest du ab, denke ich mal. Also alle, die diese Platte haben und die gut finden oder zumindest teilweise gut finden, die mögen auch diese Stimme.
Bin ich absolut bei dir.
Mhm. Wir schreiben uns ja im Vorfeld einer Produktion immer im Chat hin und her, wenn wir die Songs auswählen zum Beispiel, die wir uns für ein Album besprechen wollen. Und Stefan hat uns bei Happiness is Easy Folgendes geschrieben. Happiness is Easy ist textlich ein enorm wichtiger Song, der die religiöse Seite beleuchtet. Außerdem ist er ein super Opener mit Kinderchor und anderen seltsamen Dingen. Stefan, klär uns auf.
Ja, also super Opener, ich meine, das hat Nils ja erfahren, was das für ein toller Opener ist. Also das hat den traditionellen Talk-Talk-Fan erstmal irritiert.
Yeah.
Was passiert denn da?
Ja.
Wo
ist kann ja auch positiv sein.
Ja, sag's einfach mal völlig neutral. Es hat irritiert und das war auch die Absicht, die Mark Hollis, glaube ich, mit diesem Opener hatte.
Mhm.
Und es war auch, wir haben viel, immer wieder in den Meilenstein reden wir über Opener und Bedeutung von Openern und dieser Opener ist genau dafür da, um den Fans zu sagen, Leute, es passiert erstens was Neues, zweitens, es hat weniger mit Synthesizern zu tun, als ihr bisher gewohnt seid, drittens, es hat mit Songstrukturen, die ihr gewohnt seid, sprich Strophe, Refrain, viel weniger zu tun, als ihr bisher gewohnt seid, es hat mit Sounds zu tun, mit die ihr bisher nicht gewohnt seid und es hat, und dann kommen wir gleich mal zum Text, auch textlich mit einer, sag mal, war immer schon persönlich, aber er hebt es jetzt auf eine spirituelle Ebene teilweise in diesen Texten, die auch völlig neu ist. Und insofern war dieser Opener perfekt und auch die Sounds, das Schlagzeugintro, dann kommt nachher noch dieser wunderbar knarzende Kontrabass von Danny Thompson gespielt und ergänzt durch einen zweiten, durch einen E-Bass, der, ich habe es jetzt leider nicht rausgeschnitten, so eine schöne Figur hat, aber so schön in den Song einleitet, das ist ganz toll komponiert. Übrigens gespielt von Alan Gorey, der war Mitglied bei Average White Band, also da kam schon so ein bisschen zumindest theoretisch ein jazzrockiger Einfluss rein. Dann, wir haben es eben gerade bemerkt während des Songs, diese dezente Akustikgitarre, diese Flamenco-Elemente, die Robin McIntosh da spielt. Und auch neu bei Talk Talk, neu auch bei der 80er-Musik, finde ich, ist die, wie der Sound aufgeräumt ist. Also das ist im Raum klar dargestellt. Du hast mal eine Flamenco-Gitarre, die irgendwo aufscheint. Das Schlagzeug ist klar definiert, die Snare ist sehr rechts gelegt im räumlichen, Schlagzeug in der Mitte. Dann kommt mal ein Conga und so weiter. Es ist, du hast dich, wir sagen ja immer so verschiedene Layer, also Schichten, die übereinander, das ist klar aufgeräumt. Da gibt es keine 30 Schichten, Synthesizer-Schichten, die übereinander liegen, sondern überall findet das Instrument oder die Stimme seine Fläche im Klangraum. Und du hast auch so Sachen wie Synthesizer. Wir haben hier Synthesizer. Was du als Streicher bezeichnest, war natürlich Synthesizer. Aber ganz anders dargestellt wie vorher. Nur so ganz kurz mal als...
Hätten aber auch echte Streicher sein können. Ne?
Hätten, also, klar. Aber so nur so als kurze Streicherfläche mal reingetroppt. Die sind nicht die ganze Zeit da. Die tauchen nur mal so als Fläche auf. Steve Winwood, der am Ende nochmal die Orgel anschmeißt, der so einen entscheidenden Anteil an dieser Platte hat. Auch da werden wir bei anderen Songs noch drauf eingehen. Dann haben wir Parts, die wie Trompete klingen. Ja, das ist das Mark Hollis am Variophon. Mhm. Was das ist, das werden wir beim letzten Song nochmal genauer betrachten. Und du hast dadurch so eine ganz neue, wie soll ich sagen, schöne und üppige Klanglandschaft, wenn ich das mal sagen darf.
Und aber die Frage, die sich dann stellt, ist ja eigentlich, ist es dann überhaupt noch 80er Sound?
Ich glaube nicht. Nein, es ist genau das ist es ja, was das Album bei dem Song klar wird, bei vielen Songs klar wird, man nennt das ja der sogenannte Post-Rock. Das heißt, der Post-Rock ist ein Genre, wo und Talk Talk und Mark Hollis geht da voran, wo es nicht mehr auf diese traditionellen Pop-Song-Struktur ankommt, sondern wo du bewusst auf Klanglandschaften setzt, wo du bewusst auf Sounds setzt, wo du bewusst andere Strukturen in den Vordergrund rückst, wie du sie bisher bei Pop hattest. Und das ist ein erster Ansatz dazu. Es ist noch sehr poppig, muss man sagen. Es hat noch, aber du hast ja auch gesagt, hoch, wo ist denn der Refrain? Da bin ich ja froh, dass du kannst dich so ein bisschen an der Stimme ein bisschen orientieren, aber der Knaller-Refrain, der fehlt dir völlig.
Ja, es fehlt nicht nur der Refrain, es fehlt letztlich alleine klare Melodieführung. Also ich könnte jetzt nicht nachsingen.
Nein, das ist genau das, was wir unter Post-Rock verstehen. Das, was du kennst von dieser schöne 80er-Sound, wo du das Radio anschaltest und singst jeden Song mit, das fehlt hier schon hier komplett. Genau. Und das ist bewusst so gesetzt. Ein Element, was dazu beigetragen ist, dass die Musiker improvisieren sollten bei dem Stück. Also sie wurden angewiesen, bitte, es kam auch keiner und sagt, hier, bitte improvisiert, spielt mal frei. Ja, was dazu geführt haben muss, dass da unheimliche Mengen an Aufnahmen weggeschmissen wurden, weil sie zu keinem Ergebnis geführt haben. Aber das nur nebenbei. Und dann kommt das, was ich erwähnt habe, diese spirituelle Ebene, und zwar der Text dazu. Und den finde ich wahnsinnig spannend und wahnsinnig verwirrend. Auch für mich verwirrend, weil es geht so natürlich irgendwie um Krieg, Religion, blinder Glaube, wenn man so Zeilen liest wie, es macht mich fertig, wie sie ihre Kriegshandlungen rechtfertigen, sie versammeln sich, sie beten, hört den Priestern gut zu, nach dem Tod ist alles Spaß. Also das klingt ja sehr verbittert.
Haben wir beim geschichtlichen Überblick auch so ein bisschen vernachlässigt, war ja auch so die Zeit vom
Falklandkrieg. Vier Jahre nach Falklandkrieg und es kommt noch hinzu, da komme ich beim Kinderchor gleich drauf, dass Mark Hollis Vater geworden ist und er reflektiert, er ist Katholik, er reflektiert da irgendwas für sich. Am Anfang ist das sehr verbittert und steht er dadurch, dass es dieser religiöse Missbrauch ist, irgendwie so einen starken Kontrast zum Titel. Ne? Happiness is easy. Also es ist einfach glücklich zu sein. Es hat dann auch so einen bestimmten zynischen Charakter. Ja? Also hier, wenn du blind da folgst und blind den Priestern folgst und blind den Ansagen folgst und dem Glauben folgst, es ist einfach glücklich zu sein. Folge einfach dem ganzen Kram. Aber ich glaube selber, und da kommt jetzt der Kinderchor ins Spiel, dass Mark Hollis sich so einem Trick bedient, wo er das genau ins Gegenteil verwandelt. Und da kommt jetzt eben der Einsatz des Kinderchors ins Spiel. Übrigens der Chor der Theaterschule von Barbara Speak, Mitbegründerin dieser Theaterschule, war übrigens auch die Mutter von Phil Collins. Und so klingt dann die Stelle mit Kinderchor. Ich weiß auch, was Nils meint, was schief.
Aber süß.
Es hat schon auch so einen Gebetscharakter. Ja.
Es passt
wie im Religionsunterricht. So, jetzt beten wir heute.
Von den Tönen her passt es halt nicht, ne?
Nein, die singen halt kindlich.
Phil Collins war auch auf dieser Schule. Und Mark Hollis, der stellt ja die Behauptung in den Raum, Happiness is easy. Was sich, wie gesagt, so ein bisschen zynisch da anfühlt. Und dann kommt als Kontrast der Kinderchor, dem eher biblische Formulierungen im Mund liegt. Also die singen nicht einfach was, sondern sind teilweise Bibelgeschichten, besonders im zweiten Teil. Und Und diese Bibelgeschichte, wenn ich nur die hören würde, dann würde mir das nahelegen, dass ich so eine Erlösung im Glauben finden kann. Also das Gegenteil von dem, was er am Anfang eigentlich kritisiert. Da hast du dann, Freude sei auf der Erde geschrieben und der Himmel darüber, Jesus Stern, der so hell leuchtet, versammelt uns in Liebe. Und noch drastischer wird es dann im zweiten Refrain, ich sag jetzt mal Refrain, da zitieren die Kinder, dann nicht zitieren, aber sie beziehen sich da auf Markus 4, Vers 36 und da geht es um Jesus, der mit seinen Jüngern am Galiläa mit dem Segelschiff rausfährt und in einen Sturm gerät. Um ihn herum sind noch ganz viele andere kleine Boote. Und Jesus, wie er durch ein Wunder kann er die retten, indem er den Sturm beendet. So. Und diese kleinen Schiffe von Galiläa erwähnen diese Kinder. Die singen von kleine Schiffe von Galiläa steht auf dem Meer. Jesus versuchte uns alle zu lieben, sei ein Freund für mich. So. Und diese kleinen Schiffe von Galiläa, wenn wir die mal symbolisch betrachten als, ich sag mal, Menschen, die noch nicht zur Religion gehören, die neu dazugekommen sind, die neben, in dem Fall bildlich neben Jesus auf ihren kleinen Booten dahertrieben und Jesus sie dann im Prinzip mit seiner Handlung zum Glauben beeinflusst hat. Ja, ist das ja dann von den Kindern eine sehr positive Nachricht im Prinzip. Leute, ihr könnt glücklich sein, wenn ihr wirklich glaubt. Also nicht das, was ich euch vorher erzählt habe, die Priester, die alles missbrauchen, sondern die Kinder in ihrer Naivität sagen euch, ihr könnt durch den Glauben glücklich werden. Und das, finde ich, ist ein wahnsinnig tiefe Aussage. Also so kann ich es empfinden. Es gibt natürlich Leute, die sagen, okay, er hat den Kinderchor da auch zynisch positioniert. Ich finde ihn eigentlich als Kontrast und als eine Message. Ja, es passiert vieles falsch, aber ihr könnt glücklich werden, indem ihr richtig glaubt.
Das war wahnsinnig komplex alles, ne? Also allein, was du in 6 Minuten Song dann so auch reinkriegst.
Ja,
ne?
Und der New Musical Express, wir haben ja unsere Freunde vom New Musical, immer ein bisschen gehässig. Die haben sehen das ein bisschen anderes. Die sagten, ein weiterer fertiger Katholik, der seine Bürde mit der Öffentlichkeit teilen möchte. Simpel, Schluss, Ende. Aber ich empfinde das als sehr positiv, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mir den Song jetzt öfters angehört. Ja, und ich kann das auch vom Klang her, wie der Kinderchor kommt und wie er auch so zart, Happiness is easy, ja, lass es doch zynisch sein, aber dann glaubt richtig und ihr könnt Freude und Glück empfinden. Es ist das, Nils, was du auch empfunden hast. Das ist, irgendwie ist es anders. Ja. Es klingt alles anders. Es ist auf einem neuen Level.
Ja. Nee, das ist alles. Ja, völlig auch in Ordnung, dass man, wenn man etwas anders macht, auch die Leute gleich mit reinzieht. Die Frage ist ja, ob man so knallhart diesen Cut macht mit der ersten Nummer oder ob man nicht als erste Nummer eine Sache reinsetzt, wie, was weiß ich, Lies What You Make It oder so, wo die Leute erst nochmal abgeholt werden in dem Modus, wie man die Band kennt. Also das ist ja auch etwas anspruchsvoller schon als die Singles davor. Aber die Frage ist natürlich, tust du dir damit einen Gefallen? Und man weiß es nicht. Das Album war sehr erfolgreich, aber das nächste halt schon nicht mehr.
Wir wollen noch 4 Songs besprechen, Jungs. Ihr seid ja schon beim Opener völlig heiß.
Ich bin raus.
Schöner Opener ist das, wie ich finde. Zu einem gut gealterten Vinylalbum als Gesamtkunstwerk gehört natürlich auch das Cover-Artwork, Nils.
Ja, das ist eine jahrelange künstlerische Freundschaft mit dem Grafiker James Marsh. Der hat 1982 schon das Cover für das Debütalbum gestaltet und ist dann im Grunde als Covergestalter quasi für alle Singles und LPs bis zur Auflösung der Band auch geblieben. James Marsh hat Design studiert und auch gleich schon zu Anfang seiner Karriere bei einer Plattenfirma gearbeitet, bei der Decca. Später hat er dann so Titelcover fürs Time Magazine gestaltet und dann kam irgendwie diese Zusammenarbeit mit Talk Talk und diese Cover haben ihn dann weltberühmt gemacht. Da sind im Laufe der Jahre sogar verschiedene Kunstbände rausgekommen mit allen Covern. Und auf seiner Homepage, habe ich gerade mal geguckt, verkauft James Marsh immer noch Kunstdrücke der Talk Talk Cover in allen Variationen. Also da
verlinken in den Shownotes, ne?
Können wir machen. Da verdient er auch noch richtig Geld mit dabei. Mhm. Also das hat sich für ihn gelohnt. Das Cover jetzt von The Color of Spring hat das Leitmotiv, wenn man das so nennen kann, Motten. Leicht morbid angehaucht, auch wenn die Viecher allesamt ja mit relativ bunten Flügeln daherkommen.
Also man könnte sie auch für Schmetterlinge halten.
Sind es aber nicht. Also ich habe extra nochmal auch Schmetterlinge nachgeguckt und was die Definition ist. Und das kann man an den Fühlern auch erkennen unter anderem. Es sind halt zumindest fast alles Motten.
Ja.
Und Ja, irgendwie passt das so ein bisschen auch zum Sound des Albums, weil Schmetterlinge sind ja Tagfalter, also das Positive, das Schöne, und Motten sind ja Nachtfalter, also eher im Dunkeln so ein bisschen fürs Depressive gedacht, und das passt dann irgendwie ja auch schon zum Sound des Albums. Das ist ja auch ja weitestgehend in Moll gehalten, und dieses Motiv zieht sich dann übrigens auf den Covern der ausgekoppelten Singles auch mit durch. Also bei Life's What You Make It sitzt eine gelb-braune Motte, so in Herbsttönen, auf einem grauen Untergrund. Mit den Farben des Frühlings hat das dann ja gar nichts mehr so richtig zu tun. Und bei Living in Another World ist eine Tigermotte zu sehen. Das war übrigens eine Grafik, die existierte schon vorher. Die hat der James Marsh schon vorher mal irgendwie entwickelt in irgendeinem Buch, was er da so rausgebracht hat gehabt. Und das wurde dann eben für die Single zweitverwertet. Aber der hat es halt wirklich durchgezogen. Und ich habe mir tatsächlich jetzt überlegt, also nicht dieses Cover hier von The Color of Spring, aber es gibt ein paar echt geile Grafiken, die er da für Talk Talk gemacht hat, ob ich mir da mal eins bestelle für den Flur. Da passt das ganz gut hin.
Warum auch nicht? Aber Stefan, ist das nicht klasse, dass dieser Widerspruch zwischen Motten und den Farben des Frühlings, da denkt man ja wirklich erstmal an Schmetterlingen, ist ja eigentlich so ähnlich wie der Song, wie der Opener.
Ja, ich glaube, es gibt aber auch ein gemeinsames Oberthema. Ja. Also es gibt ein Thema, was über allem steht, und das ist die Metamorphose. Also die Verwandlung auch der Band zu etwas Neuem. Mhm. The Color of Spring, die Erneuerung, das, was neu wächst, was neu kommt, die Farben des Frühlings, es erwächst was Neues. Und wir haben hier die Motten. Ich hätte auch die Schmetterlinge genommen, ehrlich gesagt, als Symbol. Aber in der Farbigkeit, wie sie hier sind, können wir auch erahnen, diese Verwandlung dieses unscheinbaren Larve hin zu diesen wunderschönen
Kreaturen.
Ja. Also das hat was mit Metamorphose, das hat mit Veränderung zu tun, das hat mit Wandel zu tun. Genau das, was Mark Hollis musikalisch anstreben will, zeigt auch hier in der Grafik selber. Ich gebe Nils absolut recht. Ich hätte Schmetterlinge gesehen, aber ich glaube, Mark Hollis waren Schmetterlinge einfach zu positiv.
Aber was ich auf dem Cover entdeckt habe, und das ist wirklich toll, da ist ja eine Motte in einer roten Herzform. Ne? Und ich habe erst gedacht, der hätte da so ein Herz noch irgendwie reingemalt, aber dann habe ich gesehen, nee, da sind Fühler dran, das ist eben auch eine Motte. Ja. Aber das ist eben das Positive. So ein ganz kleiner Hauch Liebe ist mit dabei.
Die zweite Nummer auf Color of Spring ist I Don't Believe in You. Es war die vierte und letzte Single vom Album und die Kritiker waren durchaus unterschiedlicher Meinung, wie so oft bei Talk Talk. Roy Wilkinson von Sounds hat geschrieben, sie haben eine eiskalte Kontrolle über ihr Genre und eine Zielstrebigkeit, die an Steely Dan erinnert. Wow, das ist so eine Art Ritterschlag. Max Bell von Number One hatte eine etwas verschnupftere Meinung. Er sagt, Talk-Talk-Fans mögen anderer Meinung sein, aber wenn ich Hollis grüblerische nasale Dramen höre, möchte ich ihn am liebsten ein Taschentuch reichen. Die Klangtexturen der Band sind so eindringlich wie eh und je und ich habe nichts gegen die altmodischen Anklänge von Procol Harum und Traffic. Ich wünschte nur, er würde sich mal die Nase putzen.
Also das finde ich finde es wirklich eine Frechheit. Das ist respektlos. Also ich meine, man kann Kritik üben, man kann auch anderer Meinung sein, man kann ihn mögen oder man kann ihn nicht mögen.
Ja, aber nicht jetzt.
Nee, also das kannst du, finde ich, so nicht machen. Also, er soll sich mal die Nase putzen.
Auf deiner Seite, ich mag ihn auch sehr, sehr, sehr. Aber es zeigt wirklich, wie Mark Hollis polarisiert hat. Also allein schon stimmlich. Ich habe diese Tour 86 auch live gesehen und er hat auch optisch natürlich polarisiert. Also, da ist Oasis nichts dagegen. Also, mit seiner John Lennon-Gedächtnisbrille hat er so sich am Mikrofon festgeklammert und nach unten blickend alles ins Mikrofon rein.
Die Optik ist mir bei ihm eigentlich völlig egal. Also,
ja, und
mich interessiert die Stimme und die ist einfach einzigartig. Ne?
Aber im Gesamtkonzept muss man das, glaube ich, sehen. Und das ist genau auch das, was er will, was er emotional ausdrücken will. Und die einen empfinden es als, ich muss ihm mal die Nase putzen, und die anderen, wie wir, empfinden es als ganz großartig.
Aber ich würde dem Kritiker antworten und sagen, er muss es ja nicht hören.
Und
ja,
Max Bell, ich zitiere ihn nochmal, hat ja am Anfang gesagt, Talk-Talk-Fans mögen anderer Meinung sein. Insofern hat er das ja alles korrekt.
Ich mag nicht nur anderer Meinung sein, ich bin es.
Hier kommt I Don't Believe in You.
Jetzt habe ich zum ersten Mal bewusst die Harfe gehört.
Ja.
Das ist ein geiler Raum, das ist die Akustikgitarre. Ja. Die meinst du, die stünde neben dir?
Where the
I don't believe in you. Tja, wenn man den Klang von Mark Hollis Stimme nicht so mag, weil man an Schnupfen denkt, ist das wohl eher eine persönliche Sache. Und um eine ebensolche geht es auch im Song, Nils.
Naja, also so ganz hundertprozentig sicher ist das ja nicht, was die Story hinter dem Song ist. Es gibt da verschiedene Interpretationsansätze, die auch von den Fans alle sehr unterschiedlich in den Foren diskutiert werden. Aber keine ist jemals offiziell von Mark Hollis bestätigt worden und wird ja nun leider auch nicht mehr von ihm bestätigt werden können. Er ist ja vor ein paar Jahren schon verstorben. Im Text heißt es da, ich übersetze das mal grob, der Spaß ist jetzt vorbei. Wo fangen die Worte an? Ich versuche einen Weg zu finden, wie auch immer du es sagst. Die Scharade geht weiter, aber du siehst es nicht. Es ist immer das gleiche alte Lied, ich glaube dir nicht. Also relativ nachvollziehbar, es geht um eine irgendwie geartete Krise, der Spaß ist jetzt vorbei, und um verloren gegangenes Vertrauen. Die wahrscheinlichste Geschichte ist, dass es um die Drogensucht von Marks Bruder Ed geht. Da findet man im Netz auch ganz viele Hinweise dazu, aber wie gesagt, so richtig bestätigt ist das nicht. Es würde zu diesem ganzen Setting auch auf dem Album passen, dass er das da irgendwie mitverarbeitet. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, die denkbar wären. Also es wäre denkbar zum Beispiel, dass es ganz profan um ganz normale Beziehungsprobleme geht. Wäre ja auch denkbar. Das passt ja auch zu dem Text. Oder möglicherweise geht es auch um Glaube und Religion. Und das könnte dann, weil es ja auch der zweite Song ist, nach dem, den wir ja gerade besprochen haben, könnte eventuell eine Anknüpfung an den Opener-Song, an Happiness is Easy sein, weil er sagt, ich glaube dir nicht, Gott.
Ja. Ein Album später, in Spirit of Eden, I believe in you, hat er seine Meinung geändert.
Nein, das ist überhaupt das Lustige, dass es quasi zwei Songs gibt, I don't believe in you und I believe in you.
Ne? Ja klar, das kann man ja auch an jemand anders adressiert haben, so unter Umständen. Was mir an dem Song und überhaupt auf dem Album besonders gefällt, ist die Gitarrenarbeit. Und die stammt auch in diesem Song von niemand anderem als Robbie McIntosh, seines Zeichens vielgefragter Studiogitarrist. Wir hatten es eben schon davon, zeitweise Mitglied bei den Pretenders und auch bei Paul McCartneys Band. Auch seine Verpflichtung zeigt ja neben vielen weiteren Gastmusikern die Entwicklung weg vom Synthi-Sound bei Talk Talk, Stefan.
Ja, und leider wieder ein Gitarrist, aber ja. Nein, das ist alles toll, was auf diesem Album passiert, auch die anderen Leute natürlich. Wir hatten ja schon ein paar erwähnt, Alan Gorey, Average White Band, David Rhodes ist dabei, langjähriger Gitarrist bei Peter Gabriel, Mark Feltham spielt die Mundharmonika, Danny Thompson den Kontrabass und Robbie McIntosh eben Gitarre, Dobro. Bei diesem Stück haben wir auch eine Harfe dabei, am Anfang hört man so ein bisschen Bring. Also diese Positionierung der Instrumente im Stereobild und auch in diesem musikalischen Bild, das hebt, finde ich, Talk Talk auf ein völlig neues Niveau im Gegensatz zu den Platten vorher. Also und das zieht sich auch durch das ganze Album.
Aber das ist genau das, was ich ja vorhin sagte. Du hörst immer wieder was Neues. Also diese Harfe.
Aber ja, das wirklich aufdringlich ist. Es ist mal hier ein Bling, es ist mal ein Bongo, ein Conga hier, es ist mal ein
Orgel. Das nimmst du erst gar nicht wahr und auf einmal beim dritten Mal hören, hörst du dann genau diese Harfe an der Stelle. Ne?
Und das ist fantastisch und zieht sich das ganze Album. Und ich erwähnte es schon, es hat natürlich viel mit diesem Gedanken, gut, den Gedanken hatte er ja noch nicht, dass er Postrock macht, aber mit dem Gedanken zu tun, eben traditionelle Songstrukturen zu überwinden. Es geht, der Fokus liegt auf Klangfarben, Dynamik, Stimmung und wie gesagt sogar eine Harfe dabei. Und wie Robbie McIntosh an der Gitarre das versteht, das zeigt er dann in I Don't Believe in You mit einem wunderbaren Gitarren-Solo, Riff, Fill, wie auch immer, so klingt es im Song. Ich habe es mitgenommen, weil es noch gut klingt.
Ja, toll. Sehr schön.
Auch hier, das ist ja kein richtiges Solo. Das hat was mit Klangfarbe zu tun.
Das sind Stimmungen, die er mit der Gitarre...
Ja, das ist so eine Mischung, so eine Technik aus...
Aber das mach mal, dass das so anfängt zu koppeln.
Ja gut, er zieht es mit dem Volumenpedal oder mit dem Finger an.
Und dann fängt es an zu koppeln.
Und dann kommt der Sound langsam hoch und er koppelt es halt. Ja. Ja. Aber das ist halt auch kein klassisches Solo mehr. Ja. Und ich habe natürlich für alle, die auf Gitarre stehen, mal die Gitarre Solo rausgeschnitten. Da klingt sie so. Hört man noch die Akustikgitarre noch? Ja. Das ist ja schön.
ist ja eiskalt. Ich hätte mir Gänsehaut, aber es ist was anderes. Es läuft am eiskalten Rücken runter. Ne? Das ist.
Aber es zeigt, dass die Musiker, die er auf diesem Album hat, verstanden haben, was er wollte.
Ja.
Ja. Also ich hätte da ein schönes Solo gespielt, wenn er gewollt hätte, aber er hat das verstanden mit, wir wollen eine andere Textur haben in der Musik.
Unglaublich. Machen wir weiter mit dem nächsten Track, Life's What You Make It.
Hat er Nils zum ersten Mal lauter gemacht, weil er endlich wieder ein bisschen was von seinem gewohnten Talk-Talk hatte.
Life's what you make it, frei übersetzt etwa, es liegt ganz an dir, was du aus dem Leben machst. Ein Song, der erst ganz zum Schluss für das Album aufgenommen wurde. Das Management hatte nämlich Bedenken, dass noch keine wirkliche Hitsingle auf dem Album zu finden war. Stefan, die Entstehung des Songs war ja, wie ich schon angedeutet hatte, mit Erwartungen verknüpft, eine weitere Hitsingle abliefern zu müssen und da sozusagen...
Sag jetzt nichts dazu.
Ja doch, ich kann da was zu sagen, weil... Ich finde,
wir hätten es sehen müssen, ein Lächeln kam auf Nils Gesicht, weil wir endlich die...
Nein, aber das ist ja im Grunde genommen kontrakarierend zu dem, was du vorhin erzählt hast, dass er im Grunde genommen nicht das gemacht hat, was die Plattenfirma wollte. Als die Plattenfirma nämlich gesagt hat, nee, also eine Hitsingle muss noch drauf sein, hat er sich dann hingesetzt und dann haben die noch eine Hitsingle eben kurz mal komponiert. Und das klappte dann ja auch, also die war ja dann da.
Ja, aber die Art und Weise, wie sie das gemacht haben, entspricht natürlich genau dem, was Mark Hollis auf diesem Album wollte, weil es... Er hat eben nicht seine alten Wave-Sounds ausgepackt, sondern hat gesagt, nein, ich mache das, was ich machen will. Ich möchte mit sehr Basic Instruments Musik machen. Und der Ursprung war ja eigentlich, und das hat mir vorhin schon erwähnt, von der Bandstruktur, dass sie schon immer mal einen ganz simplen Song mit einem ganz simplen Klavierriff schreiben wollten, der auf einem Schlagzeug, das durchläuft, basiert. Die Idee hatten sie schon. Sie konnten das ja dann wunderbar umsetzen. Und angeblich hatte Mark Hollis Kollege, Freezer Green, der hatte sich Running Up That Hill von Kate Bush angehört und fand dieses Schlagzeug unheimlich gut. Das klingt nämlich so. Kennen wir alle, das berühmte Schlagzeug. So, und dazu soll dann Mark Hollis während des Kompositionsvorgangs die Orgel von Green Onions gespielt haben. Die klingt dann so. So, kann soll das gewesen sein. Ich habe beides mal übereinander gelegt. Ja. Das klingt dann so. Ich habe jetzt im Tempo nichts gemacht. Insofern kommen wir tempomäßig zusammen. Aber das war dann so. Also so muss es in etwa im Studio geklungen haben. Der eine hat sich Running Up That Hill, der andere hat das Ding gespielt. Und es entsprach dann, wir wollen was mit Schlagzeug machen, es soll sehr simpel sein. Und dann kommt natürlich zwei Dinge dazu, die diesen Song enorm prägen. Das ist dieser Klavier-Loop, möchte ich sagen. Mhm. Diese kleine Klaviermelodie. Hör mal rein, die klingt so. Ist nicht so ganz so gut freigestellt, aber ich wollte mal einzeln hören. Mehr ist das nicht.
Ja.
Das Ding zieht sich als Loop durch den ganzen Song. Also ich meine, Nils, ja, sie sollten eine Hitsingle schreiben, aber das musst du erst mal schreiben. Weil dazu kommt dann als zweites, wir haben jetzt viel über Herrn McIntosh geredet, aber wir haben natürlich David Holtz noch am Start, der Gitarrist von Peter Gabriel, der dazu einen wunderschönen Gitarren Part geschrieben hat, die sich ganz toll ergänzen. Das klingt bei David Holtz so. Das heißt, der ganze Song besteht ja nur aus Dong. Bom, 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 bom. Ba-bi-da-bi-da-di-da. Bidabi. Und ja, es ist eine Hitnummer, aber sie liefern ihn ganz im Zeichen des neuen Talk-Talk-Konzepts ab. Mit thematisch, mit zwei klaren Themen, die sie da Gitarre und Klavier durchziehen. Ich finde es fantastisch.
Ja, aber das ist halt ein Song, der catcht dich sofort.
Natürlich.
Ne? Mhm. Ja, und klar, das ist ja erstmal das Wichtigste. Ob das jetzt ein Synthesizer
das
ist.
Das kann er noch. Hat er nicht verlernt. Ja. Warum soll er es verlernt haben?
Das wollte ich ja damit sagen. Also er will es vielleicht nicht, aber er kann es noch.
Zieht einen total rein, die Nummer. Der Opener der B-Seite ist auch die zweite Single-Auskopplung gewesen. Living in Another World. Ich habe mal auf Nils Anraten die Stelle mit dem Mundharmonika-Solo ausgesucht. Das finde ich auch so klasse.
Schöner Chord ist das, ne?
Du musst dich auch mal Zeit für Bongos lassen. Oder Kongas. Kongas. Blues-Elemente hätte man jetzt auch von Anfang an nicht auf der Platte erwartet, ne? Aber es hat doch schon teilweise an der Gitarre, die Sounds waren schon
auch. Ich weiß nicht, ob es darum geht, dass er mir den Blues näher bringen will. Er will auch da einfach ein Instrument mir näher bringen, das weit, weit, weit weg ist von dem Sound, den er vorher hatte.
Genau, Living in Another World, Nils, ein Song, der dir besonders wichtig ist auf diesem Album.
Für mich ist das der absolute Top-Song auf dem Album. Der hat ein gewisses Hitpotenzial, ist aber ausgesprochen anspruchsvoll. Und das ist einer der wenigen Songs von dem Album, die auch live hervorragend funktionieren. Also ich empfehle da das YouTube-Video, wo die Live-Aufnahme vom Konzert in Montreux zu sehen ist. Das ist eine sensationelle Live-Aufnahme und da sieht man, oder besser man hört, dass dieser Song ein unglaubliches Potenzial auch hat, auch wenn man ihn live aufführt. Das ist nicht bei allen Songs, glaube ich, von diesem Album der Fall. Nicht alles kann man, glaube ich, live aufführen oder gut live aufführen, aber den kannst du live super aufführen. Ja, und was ist es, was diesen Song so besonders macht? Der hat so eine ganz seltsame, ja, fast irreale Energie. Ne? Es ist irgendwie, zumindest bei mir ist es so, dieser Song, der hat mich gleich beim ersten Mal so richtig gecatcht und alleine dieses Mundharmonika-Solo, das ist so genial eingebaut, das treibt diesen Song total nach vorne. Und ich glaube im Übrigen, dass zum Beispiel In Excess sich von diesem Song haben inspirieren lassen, als sie Suicide Blonde geschrieben haben. Die leben beide von der Energie durch diese Mundharmonika.
Ja, das kann man. Das
also, es ist jetzt absolut. Nicht komplett dasselbe, aber
nein,
es ist.
Nein.
Aber die
genauso die Energie, ne?
Ja.
Also, ein Top-Song und das wäre für mich die erste Single gewesen. Mich hat man nicht gefragt, sie haben den anderen Song genommen.
Hallo Nils, das wäre Ihre Single gewesen.
Im englischen Wikipedia habe ich viele prominente Namen in Bezug zu diesem Lied gelesen. Als da wären in der Reihenfolge ihres Auftretens Steve Winwood, Asher, Miles Davis und Paul Sartre. Eine bunte Mischung. Wie geht das zusammen, Stefan?
Der Sartre hat da mitgespielt.
Nein, Herr Sartre kommt natürlich wieder aus einem Interview von Mark Hollis, ja, der mal erklärt hat, dass ihn Jean-Paul Sartre beim Text dieses Liedes inspiriert hätte. So wie viele große Namen ihn inspiriert haben für dieses Album. Und ein Musiker, der besonders an diesem Song hing, das war der Songwriter Kenny Anderson, alias King Creosote, glaube ich, der das Buch Spirit of Talk Talk geschrieben hat, der erwähnte dann, ich verstehe nicht ganz, wie sie es geschafft haben, dass sie wie eine musikalische Version der berühmten Treppe von MC Escher klingen.
Yeah.
Also gut, Escher-Treppe, das ist ja diese berühmte optische Täuschung. So, eine unmögliche Treppe, die kann es nicht geben, denn die ist endlos, sie geht nach oben, führt dann wieder nach unten, du gehst auf den Kopf, gehst wieder normal. Es ist Ich habe eine Ahnung, warum er das so sieht. Weil du immer wieder das immer wiederkehrend, du hast erst diesen sehr energetischen Teil, der dann immer wieder stoppt. Also wo du dann quasi auf den Kopf gestellt wirst und dann wieder in diesem energetischen Teil wieder von vorne quasi an den Anfang, sprich den langsamen Teil, du triffst dich immer wieder im Kreis. Es ist so eine Kreisform, das kann ich nachvollziehen, diesen Eindruck. Aber was haben wir denn noch? Ja, Sartre haben wir, da fehlt mir jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen das Wissen, um den Text da einzuordnen. Den ist einfach mal hin. Nein, ich schließe mich da und das sage ich ganz ehrlich, weil wir haben im Umfeld, Mark Hollis ist ein Meister des Name-Droppings, was der alles an Namen fallen lässt, was wer ihn inspiriert und beeinflusst hat. Und da schließe ich mich auch meinen Freunden, einigen Kritikern an, die sagten, dieses Name-Dropping von Mark Hollis, das ist eher auf Dauer anmaßend und eher arrogant, dass er permanent diese Namen fallen lässt und er ist ein Meister, ich bin inspiriert von dem und dem und dem und dem. Ja, gut.
Aber ganz konkret ist ja Steve Winwood.
Steve Winwood ist ganz konkret, natürlich. Und er ist vor allen Dingen bei dieser Nummer mehr als angemessen. Ich bin ja großer Traffic-Fan, also der Band von Steve Winwood. Und was er hier orgelmäßig spielt an der Hammond, ist genau dieser Traffic-Sound. Vielleicht ist es auch so für Mark Hollis der Gedanke gewesen, ich möchte ein bisschen so ein altes Feeling haben. Also es ist natürlich auch sehr sakral, möchte ich mal sagen. Es hat auch so ein bisschen Gospel-Inspiration, hat eine unglaubliche Wucht. Und ich denke, wir hören mal rein. Also ich habe mal die Stelle genommen, wo er die Orgel quasi so anwirft, was man so macht bei Hammond-Orgels, wenn man mit der Hand einmal drüber wischt, dieses Glissando. Wir hören mal rein.
Ja.
Und wenn ihr jetzt hört im Hintergrund, das ist... Das bringt den Song so nach vorne und Steve Winwood auf dem ganzen Album, immer wo er auftaucht mit seiner Orgel, bringt er die Songs nach vorne. Ja, nicht nur Fläche, sondern er treibt auch Songs.
Ich finde das interessant mit Eschers Treppe, weil die Geschichte, die ist offensichtlich bei vielen Musikern im Kopf. Ich erinnere mich, dass noch vor gar nicht so langer Zeit bei Patti Smith Horses saß Katharina Frank von den Rainbirds hier und hat gesagt, Sea of Time hätte sie sich vorgestellt, dass sie sich selber in ihrem Kopf reinsteigt und quasi auf einer Treppe wie bei Escher durch ihren Körper wandert. So, wenn ich es richtig verstanden habe. Also insofern finde ich das ein krasses Bild und ich glaube auch, dass es darum geht, dass sowas Repetitives ist, aber etwas, was wo du denkst, hey, jetzt geht's aber wieder in die andere Richtung und dass der Song dich nicht loslässt sozusagen. Das ist so das Bild, denke ich, kann man ganz gut auflösen und das haben sie ja durchaus passend auch im Video veranschaulicht, denn da sind ja auch die Grenzen der Physik zumindest teilweise außer Kraft gesetzt. Und ein wirklich verstörender Musikclip, Nils.
Ja, verstörend ist jetzt so ein großes Wort. Ah, ne? Also ich würde es mal kreativ und originell nennen. Das fängt ja auch erstmal ganz relativ normal an. Mark Hollis sitzt ein bisschen abgedunkelt am Klavier und spielt und singt. Nichts Ungewöhnliches und dann so nach etwa einer Minute... Da setzt dann die Orgel ein und da wird's dann heller im Hintergrund. Man sieht die anderen Musiker und jetzt kommt Special Effect Number One, die Windmaschine. Das bläst Mark Hollis dann so ziemlich ins Gesicht. Naja, und so richtig vorteilhaft sieht das jetzt nicht aus. Vielleicht meinst du das mit verstörend.
Ich meine verstörend.
Aber ja, auf jeden Fall gibt es da in dieser Windmaschine einen kleinen Moment, da hat Mark Hollis so ein unglaublich authentisches Lachen im Gesicht. Scheint ihm also irgendwie tatsächlich Spaß gemacht haben, diesen Clip zu drehen.
Und ja, wenn man hat auch mal gelacht, das ist unglaublich.
Ja, aber wenn man ihn sonst so in Videos sieht, so hat man mitunter den Eindruck, dass er irgendwie ja relativ spaßbefreit ist. So, also jetzt nicht der Typ, der hier lauschreiend durch die Gegend rennt. Ne? Und also es ist so ein richtig kleiner positiver Moment. Ja, und dann zur Hälfte des Clips, da kommt dann das mit der Schwerkraft dazu, weil da hängen dann Hollis und die anderen Musiker mutmaßlich kopfüber, weil das Bild dann aber für den Clip gedreht wurde, kriegt man das im Kopf irgendwie nicht so richtig zusammen, weil das sieht ja richtig rum auf den ersten Blick aus. Es ist aber nicht richtig rum und das ist vielleicht ja auch ein bisschen verstörend, aber ich hatte da einen kleinen Trick. Ich habe das auf meinem iPad gedreht und habe das dann mit den Köpfen nach unten gesehen. Also so, wie es aufgenommen wurde. Und dann war der ganze Zauber vorbei.
Ja, natürlich. Das ist komisch. Was ihr draußen nicht sehen könnt, wir moderieren heute verkehrt rum. Wir hängen an der Decke.
Oder ihr trinkt zwei Flaschen Wein, dann geht ihr das auch wieder optisch gedreht. Nein, tut das
Nils,
nicht.
Das finde ich übrigens ein sehr interessantes Experiment, was ich sofort nachvollziehen werde und mir das Video mal richtig rum angucken.
Ja, falsch rum. Dann, also falsch rum, richtig rum. Ne? Genau.
Ja, wir haben lange diskutiert, welchen fünften Song wir in unsere Betrachtung mit reinnehmen.
Und wir waren uns nicht einig.
Nicht wirklich. Aber es gibt zumindest noch eine Single, die haben wir nicht gewählt. Wir spielen sie trotzdem mal kurz an. Hier ist Give It Up.
Ich glaube, das liegt einfach daran, und ihr habt das auch gemerkt jetzt schon in der ganzen Diskussion, dass dieses Album halt zwischen bitte gib mir meinen Pop, aber was macht ihr denn da?
Ja, genau.
So hin und her schwankt, und deshalb war, und das habt ihr auch gemerkt, Nils sehr, sehr für Give It Up.
Ich habe mir sehr, eine schöne Ballade, also gefällt mir richtig gut.
Sie hat klassische Songstrukturen, also es ist greifbar. Ich habe mich, weil ich es persönlich interessanter finde mit Blick auf das, was danach noch kam, für Chameleon Day entschieden. So, wenn ihr denkt, das wäre Trompete, dann habt ihr euch getäuscht. Das ist das am Anfang schon angesprochen, Wario Faun.
Wow.
Es klingt wie eine gestopfte Trompete. Ja. Wir werden auch gleich das Vorbild.
Schon sehr jazzig, ne?
Nehmen, ja. Sehr jazzy. Also da sage ich mal, okay, Name-Dropping ist okay.
Ja.
Weil das ist quasi kopiert, hat eine sehr konkrete Inspiration, der Song. Also wir warten sehr lange, jetzt kommt Dr. Wir. Sagte ich nicht was von Klangflächen, von Konzentrationen auf Sounds, auf neue Strukturen. Das ist genau hier und es ist genau der Ausblick aufs nächste Album, Spirit of Eden. Was Mark Hollis im Kopf hatte, was er hier bei dem Song ganz konsequent anwendet. Wo Nils sein Lächeln aus dem Gesicht verliert, weil, ja, das hat natürlich mit, für, als Talk-Talk-Fan nichts mehr dem zu tun, was du von ihm kanntest.
Mich wiederum fasziniert die Nummer.
Ich bin da auch angetan und es gibt, wir hatten auch innerhalb der Kollegen auch natürlich, aber oh, wir machen Talk Talk. Ach, da macht ihr Spirit of Eden, das beste Album von Talk Talk überhaupt. Also es gibt auch Leute, die diese Art von Talk Talk über alle Maßen verehren.
Nein, das ist ja auch nicht so, dass ich sagen würde, das ist jetzt musikalisch scheiße, sondern es ist anspruchsvoll, es ist auch, da steckt viel, viel Hintergrundidee dahinter, also man muss erstmal drauf kommen, es so überhaupt anzulegen, aber muss ich das auf so einem Album haben?
Ja, musst du, weil Mark Hollis natürlich, und da kommen wir wieder zu unserer Prominentenliste, immer davon schwärmte, er hätte Miles Davis gehört die ganze Zeit und während wir bei vielen Songs quasi mit dem Elektromikroskop nach Jazz suchen müssen, ganz ehrlicherweise, liegt es hier auf der Hand. Und zwar, was in Sketches of Flamenco von Miles Davis vom irgendeinem Blue-Album ist. Das hat er immer nur Blue-Albums. Und das klingt ganz genauso. Hört mal rein. Jetzt kommt die Trompete, die bei Mark Hollis natürlich ein Variophon ist, aber bei Miles Davis die gestopfte. Das ist 1:1.
Ja.
Der Song.
Also ich sag mal so, Miles Davis lege ich mir ganz gerne mal auf. Dann weiß ich aber auch, was ich kriege.
Da sind wir ja jetzt. Das ist doch genau das, worum es bei diesem Album geht. Mark Hollis will einfach nicht, dass du das bekommst, was du bekommen möchtest. Und die zweite Sache ist natürlich wieder ein bisschen Name-Dropping, dass ich ihm abnehme. Also bei seiner musikalischen Entwicklung ab diesem Punkt. Wir haben es erwähnt, er hätte immer Bela Bartok gehört. Ja, Bela Bartok, ich glaube 1881 bis 1945, impressionistischer Komponist. Und da hat er sich sehr gerne die Streichquartette angehört. Und wenn Nils hier dauernd sagt, wie traurig...
Ihr müsstet Nils Gesicht sehen.
Wie traurig und... Hattest du depressiv gesagt? Ja, ich glaube auch das Wort depressiv. Der sollte Abstand von Bela Bartoks Streichquartetten nehmen. Wir hören mal rein in Streichquartett Nummer 2, E-Moll, Opus 17, Satz SZ67. Da klingt es nämlich so. Das ist genau die Grundstimmung, die Mark Hollis mit dieser Nummer und dann auf den nächsten Alben auch mitnimmt. Das hat nichts mit der Harmoniestruktur in seinen Songs zu tun. Das strebt ja gar nicht an, aber es ist dieses...
Die Schwere.
Du hörst das, erlebst diese Schwere, hast nebenher noch so Sachen wie Miles Davis, solche Stücke und weißt, okay, er weiß, das möchte ich jetzt machen. Also das ist das,
einiges.
Das, was ich machen möchte. Aber was ich gerne noch machen möchte, ist euch dieses komische Instrument, das Variophon, mal näher bringen. Mhm. Das wurde,
glaube ich... Da bin ich jetzt auch sehr gespannt.
Ja, das wurde bei uns in Deutschland entwickelt, 1975, an der Uni in Köln. Und das ist quasi ein künstliches Blasinstrument. So, und besteht aus einem sogenannten Blaswandler. Ja, ja. Das ist der technische Begriff. Das ist so eine Art kleine Flöte. Gibt es verschiedene Formen. Das gibt es als kleine Flöte. Das gibt es als so Sopransaxophon ähnlich mit Tasten drauf. Es gibt es als reines Mundstück, das an eine Tastatur angeschlossen ist. Und das Ganze läuft dann in eine Klangerzeugungseinheit. Das nennt sich das sogenannte Musikcockpit. Das finde ich sehr, sehr schön. Das ist so ein Kasten und da kannst du hinten, hast du Steckplätze und da kannst du verschiedene Sounds reinstecken. Also Flöte, Oboe, Fagott, kleine Klarinette, Saxophon, Horn, Trompeten. Wir hören bei Mark Hollis viel die Trompete.
Ja.
Und dadurch, dass du in dieses Mundstück reinbläst, erinnert dich an Peter Frampton, die Talkbox, wo du auch den Song veränderst, indem du mit einem Schlauch das änderst, kannst du hier diesen Blaseansatz auf diese Sounds legen. Das heißt, du hast diesen Anblaseeffekt elektronisch erzeugt durch dieses... ziemlich abgefahren.
Und weil es so viele verschiedene Sounds gibt, heißt es Vario.
Genau, heißt es Variophon. Kannst du da reinstecken, du hast vorne noch so Knöpfe, wo du ein bisschen filtermäßig verändern kannst, den Sound verändern kannst. Wie die Sounds klingen, ich habe mal ein paar mitgebracht, wie sie wirklich Natur klingen. Ich würde sagen, klassisch Oboe oder Klarinette. Klingt wie ein echtes Instrument.
Na, dran.
Und hier, glaube ich, die Flöte jetzt. Ja,
aber Flöte allerdings mit Geigenbogen.
Das Ding wurde präsentiert übrigens zum ersten Mal Musikmesse. Oh. Flötchen.
Ach, wie schön.
Piccolo-Flöte, herrlich. Ja. Präsentiert auf der Musikmesse in Frankfurt 1980. Übrigens, wenn man Tim Freeze Green glauben soll, gab es in London nur ganze 2 Exemplare zu der Zeit. Eins haben sie sich gesichert. Und wie das so in einem ganz anderen musikalischen Zusammenhang klingt, habe ich auch mal mitgebracht, damit man hört, wenn da Hall drauf ist, wenn so ein bisschen. Weil da war auch die Trompete, ne? Das klingt wie die original gestopfte Trompete vom Meister. Nicht ganz in der Phrasierung, aber das ist der Sound,
also, den wir auch... Also wenn du es so hören würdest, würdest du jetzt nicht darüber nachdenken, dass es keine Trompete ist.
Und das ist auch der Sound, den wir auf dem Album hören, wo wir auch denken, es wäre Trompete. Aber es ist Variophon, ein sehr, sehr, sehr schönes Instrument, finde ich.
Ja. Unfassbar, ja. Unfassbar.
Hugo Strasser spielt die 100 schönsten Melodien der Welt.
Ja,
oder so,
und das hat Mark Hollis für sich entdeckt. Ich finde aber auch, um einfach nochmal so für mich bei dem Song, spielen ja viele Sachen mit. Er war ja auch jemand, der gesagt hat, ich möchte nicht, dass wir als Wegwerfgruppe wahrgenommen werden. Ich will Songs schreiben, die man auch in 10 Jahren noch hören kann. Auch das spielt natürlich in diese neuen Strukturen rein, wegzugehen von diesen Hitstrukturen, sondern es größer zu fassen, größer zu machen und auch minimalistischer zu machen, weil auch Mark Hollis sagte, bevor du 2 Noten spielst, lerne, wie man eine Note spielt und spiele keine einzige Note, sei denn du hast einen Grund dazu, sie zu spielen. Ich finde das einen sehr schönen Ansatz.
Und wenn er damals schon gewusst hätte, dass man It's My Life auch nach 40 Jahren immer noch im Radio spielt.
Ich glaube, das war ihm auch recht, weil dadurch konnte er sich auch vom Musikgeschäft zurückziehen. Er hat dann in Wimbledon gelebt mit Familie, ist dann nachher noch aufs Land gezogen. Das hat ihn natürlich auch geholfen.
Wow, was ein tolles Album, Nils. Das Vermächtnis.
Ja, ja, also ich kann es kurz machen. Es ist ein absolut zeitloses, anspruchsvolles Album einer Band, die zum Zeitpunkt der Aufnahme irgendwie auf dem Höhepunkt ihres Schaffens war. Und von da an ging es dann zumindest kommerziell bergab.
Stefan.
Also es hat musikalisch Türen aufgestoßen, auch für andere Popmusiker, die gemerkt haben, ich muss mich nicht mehr an die gewohnten Strukturen halten und das dann auch getan haben in Zukunft. Ich glaube, das ist so das Wichtigste einfach, neue Türen zu öffnen, klar zu machen, man kann sich auch innerhalb dieses ganzen Popmusik-Zirkus, kann man sich ändern, man kann seine Strukturen ändern, man kann seine Konzepte ändern und das hat er innerhalb von 3 Alben gemacht. Unfassbar. Und das vierte ist so konträr, Spirit of Eden. Wenn ihr das noch nicht kennt, hört einfach mal rein, um zu sehen, wie die Entwicklung weitergegangen ist. Ja. Das war dann nochmal ein Riesenschritt nach vorne. Und das ist das, was Mark Hollis ausmacht, was diese Band ausmacht. Und wenn ihr die Hits hören wollt und Freunde der Popmusik seid, ja, das ist auch alles ganz, ganz, ganz toll.
Nee, aber ich habe noch einen Anspieltipp, weil das schaffen wir natürlich zeitlich jetzt im Podcast nicht mehr. Aber eine der besten Nummern auf dem Album ist der letzte Song Time It's Time.
Sehr schön, ja.
Den sollte man sich auf jeden Fall nochmal irgendwie anhören über einen Streamingdienst oder die Platte auflegen zu Hause, weil das ist wirklich auch ein richtig toller Song. Der ist relativ lang, aber der hat was.
Und wenn wir bei Anspieltipps sind, weil ich es sehr schön wäre, mal die Atmosphäre von Talk Talk, also die Tour-Atmosphäre und Konzert, dem empfehle ich Live in London. Das Live-Album von Talk Talk, ein unglaublich atmosphärisch dichtes Album, wo du, glaube ich, eine Nadel im Publikum fallen hörst, wenn die Jungs auf der Bühne Musik machen.
Vielen Dank an euch und vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr nach Talk Talk noch Lust auf mehr Talk habt und wenn ihr auch mal hinter die Kulissen des Showbiz schauen wollt, dann empfehle ich euch Spot Off. Der Backstage Talk gibt es natürlich auch in der ARD Audiothek.
Hi, ich bin Gabi Sawasch, Moderatorin und Cellistin und nehme euch mit hinter die Kulissen des Showbiz, wo doch eigentlich ganz viel Glanz, Glamour und Glücksgefühle sein müssten. Aber warum machen dann so viele MusikerInnen den Cut? Lahm Tran Din zum Beispiel war professionell Chordirigent und backt jetzt Brot in der Prignitz.
Musik machen ist bestimmt nicht verkehrt für die Welt, aber ich hatte das Gefühl, es dreht sich ein bisschen viel auch um sich selbst. Ein Stück Brot, also das brauche ich niemandem zu erklären, das versteht man.
Opernsänger Thorsten Büttner verkauft jetzt Whisky als Whisketianer.
Es ist immer noch mein Traumberuf, doch ich sehe einfach, wie die Oper, so wie sie gerade läuft, den Bach runtergeht und da möchte ich meinen Anteil nicht mit dazu beitragen.
David Golitko stand als gefeierter Rockstar auf der Bühne und ist jetzt Winzer in der Pfalz. Krisen, Brüche, neue Wege und ganz viel spannende Geschichten, die erzählen wir euch jeden Samstag in der ARD Audiothek in Spot Off, der Backstage Talk.